Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch
mit Dominik Kollmann.
Wir freuen uns heute über eine junge Dame, die in der Autorenszene in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist Journalistin, sie ist Moderatorin und vielleicht habt ihr auch ihren bekannten Blog Sudelheft gelesen. Und wir freuen uns sehr, heute mit ihr über ihr aktuelles Buch zu sprechen. Ende in Sicht. Ronja von Renne. Rönne. Ich habe noch das Ende hinten dran gehabt. Ronja von Renne, grüß dich. Hallo.
Ronja Renne, Rennschwein Rudi Rüssel. Hi.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe dir gerade schon im Vorgespräch ganz kurz erzählt, ich habe festgestellt, dass wir beide eine Gemeinsamkeit haben. Wir haben beide eine Zeit lang im Chiemgau gelebt quasi. Also du in Grassau und ich in Bergen. Wie hat sich das angefühlt damals für dich, in so einer Einöde aufzuwachsen?
Ich finde, das ist immer so ein bisschen die Selbsthilfegruppe, wenn man mit Leuten darüber spricht, die auch von da kommen. So, wie hast du es überlebt im Nichts? Tatsächlich ist es ja ein Ort, der wunderschön ist. Aber leider wohnen da auch sehr, sehr viele Bayern. Bei denen war es jetzt nicht nur einfach. Meine Eltern kommen nicht von dort. Und man bleibt ja eigentlich zugezogen bis in die 10. Generation. Mhm. Ich war nicht getauft. Und dann war es zum Beispiel, durfte nicht im Religionsunterricht sein, aber ich musste dann vor der Tür sein und die Türklinke runterhalten im Flur. Also es waren schon ein paar so echt seltsame Sachen. Meine Mutter hat dann auf Reaktionen darauf, weil sie und halt beten vor jeder Stunde und keine Ahnung, hat sie dann eine Montessori-Schule gegründet. Und mir war relativ schnell klar, dass das ein schöner Ort zum Urlaub machen ist, aber für mich nichts zum Leben. Und so ist es eigentlich immer noch. Ich bin da voll gerne irgendwie im Sommer ein paar Wochen bei meinen Eltern oder im Winter Skifahren, aber ansonsten, na, das braucht's nicht.
Das braucht's nicht. So ähnlich ist es mir auch ergangen und deswegen lebe ich auch seit 15 Jahren in München, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat die Tore der Welt doch ein bisschen breiter vor sich offen als auf dem Land, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube auch, also was ich halt liebe, sind vielfältige Einflüsse. Und man muss auch nicht irgendwie ein Berlin-Mitte-Mädchen sein. Die gibt's im Prinzip überall, aber man muss sie halt in einem katholischen Dorf schon mehr suchen. Und ich glaube, für manche Menschen ist es genau das Richtige. Und man muss auch nicht Leute als irgendwie Dorftrottel abstempeln. Überhaupt nicht, aber ich glaube, ich brauche das Laute und das Unruhige. Das passt zu meinem lauten und unruhigen Ich. Und deswegen ist Berlin für mich keine schlechte Option.
Mhm. Ronja, du gehörst mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Autorinnen deiner Generation. Jetzt habe ich mal vor einiger Zeit auf die Frage, ob dich dein Beruf denn erfüllt, erstaunlicherweise gelesen, dass du eigentlich gar nicht so besonders gern schreibst. Also das Schreiben für dich eigentlich quasi Arbeit ist. Stimmt es? Und was würde dich denn eigentlich viel mehr erfüllen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, tatsächlich, beim Schreiben ist man halt so sehr mit sich und im Prinzip halluziniert man nur und dann schreibt man Buchstaben irgendwo hin. Man weiß, also bei Kolumnen ist es nice, die schreibt man kurz raus und dann fertig. Aber so ein Roman, den wirst du halt nicht los. Du gehst irgendwie mit Freunden irgendwo was machen und denkst an den Roman und es änderst irgendwas auf Seite 10, dann musst du alles danach ändern und sowas. Ich bin einfach keine Langstreckenläuferin. Finde es aber in Ordnung, dass ein Beruf muss auch nicht nur Spaß machen, das ist nur eingeredet. Aber ich glaube, damit setzt man sich unnötig unter Druck. Das ist total in Ordnung, wenn Arbeit manchmal Arbeit ist. Aber was mir total Spaß macht, das habe ich tatsächlich bei Street Philosophy, nämlich sich mit Leuten auseinandersetzen, die nicht ich sind. Und fremde Welten erleben, völlig fremde Welten. Ich treffe da irgendwie eine Nonne, dann eine Domina und so weiter. Und ich meine, das ist alles im Umkreis Berlin. Und zu sehen, was es für Lebensentwürfe gibt, das erfüllt mich. Das macht einfach richtig, richtig Spaß. Und das Schreiben, ne, das Schöne ist nicht schreiben, sondern geschrieben haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ein Buch von mir dann in der Hand halte, denke ich, es war eigentlich unmöglich, es zu schreiben. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Es gibt bei Schwangerschaften, bei Geburten, so eine Geburtsamnesie, dass Frauen vergessen, wie schmerzhaft das war, evolutionär sinnvoll, weil sonst wären wir ausgestorben. Irgendwie habe ich das beim Buch auch. Ich habe das Buch in der Hand und dann denke ich, war nicht so schlimm und mache noch einen Buchvertrag und denke mir wieder, was habe ich da gemacht? Ich lerne auch nicht aus Fehlern.
Aber umso schöner ist es dann, wenn man deine emotionalen Videos zu sehen bekommt, genau in dem Moment, als das Buch fertig geworden ist, bei dir auf der Instagram-Seite. Das fand ich sehr schön, das zu sehen. Ne? Also auf der einen Seite Freude, ja, auf der anderen Seite aber auch so ein gewisser großer Stein, der von einem abfällt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und das braucht auch tatsächlich, bis man das dann irgendwie begriffen hat. Und für dieses Buch, ich meine, es war Lockdown und so weiter, ich habe einfach zum ersten Mal nichts gemacht, außer zu schreiben. Unfassbar anstrengend, man weiß halt auch nicht, ne, wie besprechen das Kritiker, interessiert es überhaupt jemanden? Es war Corona-Krise und alles, und ich denke so, hey, ich schreibe über zwei Leute, die einfach einfach nur so Selbstmord begehen wollen. Es ist nicht alles völlig irrelevant und so weiter. Aber tatsächlich ist das Thema des Buchs, was ja mitunter Depression ist, wahrscheinlich heutiger denn je. Denn wir haben eine ganze Generation, der irgendwie die Jugend gestohlen wurde durch Corona. Und Studenten, die nur zu Hause bei ihren Eltern sitzen und halt Zoom-Calls mit ihren Profs haben. Und anstatt, wie sich das für Studenten und Studierende gehört, sich zu betrinken in schlechten Kneipen und vieles zu bereuen, das Thema wird einfach leider immer nur noch aktueller. Ja.
Ende in Sicht, du hast es gerade angesprochen, so heißt das neue Büchlein, das jetzt Anfang des Jahres erhältlich ist. Und wie du auch gerade gesagt hast, es geht um Depressionen. Das ist ja auch kein neues Thema für dich und vor allem auch deine Leserschaft, denn du schreibst ja darüber, du bloggst, ja, du nimmst die Leute mit in die Psychiatrie. Hat es sehr viel Überwindung gekostet, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen, oder tat es auch richtig gut?
Ich war damals in der Klinik und hatte eigentlich, also ich war sehr, sehr schwer depressiv. Ich konnte mich nicht im Bett nach links und rechts drehen. Meine Freunde haben mich dann irgendwie da reingeschleppt. Die ersten Wochen habe ich das Handy eigentlich weggelegt, aber dann, ne, mit meinen Agenten sprechen, okay, wie sagen wir die Lesereise ab? Dann hieß es immer, familiärer Notfall. Und irgendwann war das so anstrengend, weil Depression ist an sich schon ein Vollzeitjob. Dann auch noch dieses Lügengebilde aufrechtzuerhalten, dass ich dann irgendwie ein Foto von diesem See, wo diese Klinik war, gepostet habe und irgendwie, das ist Phase, hier bin ich. Und ja, Überwindung hat es gekostet, aber es war ehrlich gesagt das Dankbarste überhaupt. Man muss aber auch sagen, ich bin super privilegiert, weil gehört ja quasi zur Berufsqualifikation der Schriftsteller, irgendeine Macke zu haben. Das gleiche Outing ist für, weiß ich nicht, Bankerinnen oder Väter, die überfordert sind oder so, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen kann man das auch nicht von allen erwarten. Aber tatsächlich war das Feedback wirklich, wirklich gut. Ich habe mir Nachrichten bekommen, wo Leute schreiben, ich traue mich zum ersten Mal, meinem Mann zu sagen, dass es so nicht weitergeht. Teenager, die zum ersten Mal sich Hilfe suchen und so, das war wahnsinnig berührend. Und na klar, ich weiß nicht, welche Jobs ich nicht bekommen habe deswegen, aber manchmal ist Ignoranz ja auch ein Segen.
Mhm, das stimmt. In deinem Sudelheft hast du mal geschrieben, das Eklige an der Depression ist, wie wenig originell sie ist. Was meinst du damit genau?
Es ist eigentlich völlig egal. Ich kenne ja leider durch diese Aufenthalte durchaus viele, die darunter leiden, damit zu kämpfen haben, dass es eigentlich egal ist, ob man großes Glück im Leben hat, ob man, wie ich, einfach ein tolles Netz hat an Freunden oder das große Glück, irgendwie einen Beruf zu haben, bei dem ich nicht ausbrenne und so weiter, und dass es trotzdem einfach jeden treffen kann. Und dass sich das dann symptomatisch einfach nicht in irgendwas Inspirierendem zeigt, sondern einfach in der Verunmöglichung von Dingen. Es ist eigentlich eine Behinderung. Also du schaffst halt es. Duschen ist irgendwie ein Tagesordnungspunkt, mit dem man hadert. Und das ist bei so vielen so. Es ist im Prinzip eigentlich davon abgesehen, dass es furchtbar langweilig ist, halt keine Künstlerkrankheit, sondern eine Volkskrankheit, wo man auf einmal einfach nichts mehr schafft, man nur noch Stress hinterherhängt, Dinge wie Rechnungen, die eigentlich 10 Euro sind, Mahngebühren überfordern einen. Und das ist bei allen erstaunlich gleich. Das Krankheitsbild ist ein Krankheitsbild. Das ist wie wenn man sagt irgendwie, du bist ja erfolgreich oder du machst das, deswegen kannst du kein Magen-Darm-Virus kriegen. Mhm. Am Ende kotzen alle und ähnlich ist es bei Depression. Mhm.
Du hast mal gesagt, die Depressionen sind ganz viele laute Stimmen. Zum Beispiel eine Stimme sagt sowas wie am besten nimmt man eine Aspirin, bevor man sich im warmen Badewasser die Pulsadern aufschlitzt. Wie lässt du diese Stimmen denn leiser werden? Also funktioniert das auch durch Schreiben vielleicht?
Ich glaube, Schreiben kann einen therapeutischen Effekt haben, aber nicht, wenn man vor Publikum schreibt. Weil dann zensiert man einfach anders und bemüht sich um Pointen und sowas. Ich glaube schon, das Tagebuchschreiben, gar nicht dieses, ich habe es mir danach von der Seele geschrieben, sondern später drauf zu schauen mit irgendwie, da war eine Phase, die habe ich auch überlebt, und Zustände, wo man dachte, das war eigentlich ein okayes Jahr zu sehen, es war eigentlich ziemlich, man hat so Rechenschaft vor sich selbst. Ich glaube, das kann durchaus was nützen. Was mir mehr hilft, ist, wenn ich dann merke, dieses Buch kommt irgendwie gut an und hat einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Und das ist natürlich der völlig falsche Weg, da irgendwie ranzugehen, um da irgendwie was rauszuziehen. Ich glaube tatsächlich, was am allermeisten hilft, ist Netzwerke. Es sind Freunde und Beziehungen sind das Wichtigste, was man im Leben hat. Und auch gerade in diesen Phasen. Und ich glaube, da stellt sich dann irgendwann auch so eine Dankbarkeit ein, dass irgendwie die Stimmen meiner Freunde sind irgendwann lauter als dieses Desaströse, bringt eh nichts, ist der vierte Stock hoch genug. Man muss dafür sorgen, das ist sehr, sehr schwer, wenn man depressiv ist, aber, und ich mache das leider auch, ich antworte auf keine Nachrichten mehr und so weiter, aber eigentlich ist das natürlich komplett das Falsche. Du brauchst Leute, die dagegen sprechen, davon abgesehen, dass man Profis braucht. Und das sind Freunde, das sind Familie, das ist, weil manchmal sind es Beziehungspartner, das kann aber wirklich jeder sein, aber man braucht jemand, der sagt, nein, nur weil du was denkst, hat das nicht recht. Gefühle haben eine Berechtigung, aber deswegen haben sie nicht zwangsweise recht. Mhm. Und daran muss man erinnert werden, weil all das Wissen, ich weiß auch, dass ich das nicht denken sollte, bringt einem nichts in diesem Moment, weil man einfach in falschen Neuronenbahnen gefangen ist. Und manchmal kann man sich da nicht selbst rausholen und dann braucht man andere, die da irgendwie laut sind.
Mhm. In dem Buch geht es um einen Roadtrip mit zwei Damen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Also es ist ein ehemaliger Popstar, Hella Licht und die 16-jährige Juli. Und beide suchen irgendwie auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihren eigenen Tod. Also enttäuscht vom Leben, mutlos, dass es besser werden könnte. Und trotzdem fühlen sie sich irgendwie verantwortlich füreinander. Ist denn die Sorge und die Fürsorge für ein anderes Wesen das, was unser Leben eigentlich ausmacht und viele Depressive vielleicht auch davon abhält, dem Leben ein Ende zu bereiten?
Garantiert. Ich meine, es gibt Leute oder gerade, ich meine, Altersdepression ist ein Thema, was viel zu wenig beleuchtet wird, weil viele Leute einsam sind und die eigentlich im Prinzip nur sagen, ich hoffe, ich sterbe vor dem Hund oder so. Und ich glaube tatsächlich, in der Zeit, wo es irgendwie so viel heißt, verwirkliche dich selbst und kümmere dich um dich selbst und das macht einen komplett neurotisch. Als ich in der Klinik war jetzt, das letzte Mal fing der Ukraine-Krieg an und es war ganz seltsam, weil niemand in der Klinik darüber wirklich sprach und es war so ein und ich dachte, das ist irre. Das passiert so vor unseren Toren. Und ich bin dann nach Hause und aus der Klinik raus und bin dann halt zum Hauptbahnhof und habe da irgendwie mit einfach nur Klamotten gefaltet und irgendwie rausgegeben an Flüchtende. Und ja, das gibt dir deutlich mehr. Im Moment der Krise, wo du aber eh nichts kannst und irgendwie die Unterhose seit 4 Tagen trägst, ist es natürlich viel verlangt. Aber ich glaube, prophylaktisch generell sich zu begreifen als Teil von einem System, als Teil von einem Netz, als Teil von einer Gemeinschaft, ist super, super, super wichtig.
Wenn man dein Buch liest, dann stellt man ab und an fest, dass dieser Roman, sag ich mal, streckenweise sogar lustig ist. Also soll heißen, du wagst dich damit auch humoristisch an das Thema heran. Warum ist denn der Humor an dieser Stelle so wichtig?
Humor ist immer dann wichtig, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt. Mhm. Humor ist wie ein Schutzschild oder war es für mich auch immer. Manchmal mag es für andere, es ist irgendwie Geigenhumor oder zynisch oder sowas. Aber ich glaube, einer schlimmen Situation Humor abzugewinnen, schafft eine Emanzipation von dem, was eh passiert. Da irgendwie draufzuschauen sagen und irgendwie zu sagen, okay, ich warte nur irgendwie auf die nächste Bombe oder sowas, hilft mir, also auch nicht nur beim Schreiben, sondern auch im Leben, das Narrativ so ein bisschen mitzukontrollieren und irgendwie mich fast zu belächeln, wenn irgendwie schon wieder irgendwie alles in die Luft geht, hilft mir einfach. Mir hilft einfach Sprache und Witze darüber zu machen. Man sollte aber trotzdem nicht nur darüber lachen, sondern sich dann tatsächlich auch Hilfe suchen. Aber ich glaube, eine Tragikomik, ich meine, die Amerikaner haben es, Ricky Gervais, Brite haben es perfektioniert. Ich finde das die Königsdisziplin. Ich hatte natürlich auch große Angst und manche haben das dann auch so empfunden, wenn sie das Buch lesen, das heißt, ich nehme Depression nicht ernst, weil ich irgendwelche schlechten Jokes reinmache. Und Humor ist nun mal irgendwie das Subjektivste und Risikoreichste, wie man schreiben kann. Mhm. Aber das bin dann tatsächlich auch ich und man kann der Depression sowieso nicht gerecht werden. Was ich am Ende schreiben wollte, war ein Roadmovie von zwei Frauen, die sich umbringen wollen, was eine absurde Situation ist. Alles daran ist absurd. Hella, der Älteren, kann auch tatsächlich geholfen werden, weil die zum ersten Mal von ihrem Ego-Trip runterkommt. Also wenn ihre Songs gespielt werden würden, dann wahrscheinlich nur bei Ego FM. Aber Juli hat tatsächlich einfach eine klinische Depression. Da hilft das natürlich nicht. Ne? Da hilft nicht irgendwie eine Woche ziemlich beste Freunde und dann. Und der Grad zwischen, ich nehme diese Depression sehr ernst und ich möchte trotzdem unterhalten mit dem Buch, ist ein interessanter und ein schwieriger. Und ich weiß auch, dass ganz oft mein Humor überhaupt nicht ankommt bei Leuten. Und da muss man dann einfach irgendwie scheuklappen und weiterschreiben.
Das ist wichtig. Kollegin Lise will nicht spoilern, aber sie kann nur sagen, dass ihr am Ende ein Tränchen darunter gelaufen ist. Und zwar hat sie minutenlang auf die letzten Zeilen gestarrt, die Kontaktdaten zur Deutschen Depressionshilfe. Es gibt bestimmt viele Gründe zu sterben, auch für die Protagonistin in deinem Buch. Aber Ronja, was sind denn die guten, am Leben zu bleiben?
Der Tod ist was Endgültiges und das Leben hat immer noch die Möglichkeit, sich zu ändern. Das heißt, Selbstmord ist deswegen eigentlich keine Lösung oder eine brachiale Lösung, weil, und das ist manchmal erschreckend und unheimlich, wir nicht wissen, was morgen passiert. Wir wissen nicht, gibt es morgen ein Medikament, was Depressionen für immer wegmacht? Fällt mir die Liebe auf die Füße? Oder passiert was Schlimmes und ich merke, dass ich eigentlich viel stärker bin? Das Leben ist ein Optionsangebot und man weiß einfach definitiv nicht, was die Zukunft bringt. Manchmal sind Krisen im Nachhinein ja auch gut für einen, was man natürlich dann nicht empfindet. Es gibt diesen Spruch, Krisen sind ein produktiver Zustand, wenn man ihnen den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Das ist natürlich irgendwie schlau dahergeredet, weil in einer Krise fühlt sich das überhaupt nicht toll an. Aber als ich das mit 18 zum ersten Mal hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich irgendwie 10 Jahre später Interviews darüber gebe. Da war ich einfach nur in einem Zimmer und habe studiert und konnte das Zimmer kaum verlassen, weil ich so Panikattacken hatte. Und zu sehen, wie viel sich, also mein Leben ändert sich so rasant immer, immer, immer wieder, was zeitweise extrem anstrengend ist. Aber gleichzeitig zeigt es auch, hey, vor 2 Jahren warst du da und dachtest irgendwie, es geht nicht weiter. Irgendwie hast du das geschafft, irgendwie hast du das geschafft. Du bist immer noch da und this too shall pass. Und ich glaube, das Leben ist eine Wundertüte und der Tod ist das Ende aller Überraschungen. Und selbst wenn man nicht der spontane Typ ist, lohnt es sich irgendwie dabei zu bleiben. Mhm.
Bleiben wir ganz kurz noch bei dem Thema. Hella im Buch will in die Schweiz und in einem Sterbehospiz ihr Ende finden, Juli von einer Autobahnbrücke springen. Wie stehst du zur Sterbehilfe generell oder auch zum gewählten Freitod?
Es gibt einen Fall, der mich auch so ein bisschen zu dem Buch inspiriert hat, von einer jungen Frau, ich glaube, jünger als ich jetzt, 28 oder so, die schwere Depression hatte, sehr, sehr schwer, austherapiert, alles versucht. Und die hat, ich glaube, in Belgien, nicht drauf festbeißen, Sterbehilfe beantragt wegen Depression, was ein Novum war. Es gibt eine Dokumentation darüber auf YouTube, aber das auf jeden Fall Triggerwarnung angebracht über sie und auch über, wie sie da hingeht und so weiter. Und das fand ich einen wirklich wahnsinnig interessanten Fall. Ich finde, Deutschland hängt auf jeden Fall hinterher. Es sollte möglich gemacht werden wie in der Schweiz, wenn man nicht mehr möchte, wenn man nur noch leidet, wenn die 50 Chemo nicht ansteckt. Natürlich muss es da Assistenz und Hilfe für geben. Ganz klar. Es sollte einem auch nicht zu leicht gemacht werden. Und das wird es ja auch in der Schweiz nicht. Du brauchst sehr, sehr viele Ärzte, die das bestätigen. Die sagen, es ist austherapiert. Im Zustand einer Depression entscheidet man auch mal Sachen, die man später, wenn es einem besser geht, denkt, hey, wer hat das entschieden? Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein damit. Aber an sich ist ein Recht auf Sterben natürlich, finde ich, prinzipiell richtig. Aber muss extrem vorsichtig sein, weil Gefühle sind so, so, so stark. Und man kann über Wochen denken, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nur noch, dass es aufhört. Das darf keine Ad-hoc-Version sein und das darf lange brauchen. Aber ich meine, Deutschland ist eh bürokratisch so kompliziert, muss ich eigentlich keine Sorgen machen, dass es so schnell geht. Aber klar, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Ich habe da nicht Weisheit letzter Schluss, aber es ist eine wichtige, wichtige, wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Eine unbequeme und es macht nicht Spaß, über den Tod nachzudenken. Aber klar, darüber muss gesprochen werden.
Wie sehen oder wie sahen bisher die Reaktionen auf dein Buch aus? Also was sagen die Leser? Gab's Feedback drauf bisher?
Ja, es kam irgendwie als erstes ein Spiegelartikel raus und da stand irgendwie drin, ich weiß nicht, ein persönlicher Erfolg muss kein literarischer sein, hier ist es aber. Und ich war einfach nur so, boah, yes, 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 weil es ist einfach Blödsinn, jeder Autor, der sagt, es ist mir egal, was Leute darüber denken, hat nicht recht, weil dann kann man auch für die Schublade schreiben. Natürlich ist einem das wichtig. Ich lese aber jetzt nicht jede Amazon-Rezension und es gibt auch viele Leute, die mich einfach nicht mögen und deswegen einfach das Buch nicht mögen. Aber das Überwiegende war wirklich ganz positives Feedback. Es wird wahrscheinlich auch verfilmt, nehme ich an, dass es ganz gutes Feedback insgesamt war.
Ist doch super. Voll schön. Ja. Wenn du dir eine Jukebox vorstellst, die neben dir steht, mit jedem Song der Welt drauf, ja, welchen würdest du als Hintergrundmusik für das neue Buch dir wünschen?
Habe ich sogar vorne im Buch drin, Broken Circle Breakdown, wunderschöner Film und da ist das Zitat ganz am Anfang sogar drin. Ansonsten geht natürlich auch immer Leonard Cohen, weil der immer geht. Oder macht so einen Party-Hit, wie Hella irgendwie früher gehört hat, Neue Deutsche Welle ist da. Aber ich glaube, es wäre The Broken Circle Breakdown. Will the circle be unbroken? Das habe ich auf jeden Fall immer gehört, wenn ich nicht weiter wusste bei dem Buch.
Den werden wir gleich nach dem Interview noch auflegen hier im Radio. In einem Hörspiel hast du mit deinem Mann Ben zusammen schon mal das Thema depressive Erkrankungen thematisiert. Es trägt den Namen Ohne Ende. Das jetzige Buch heißt Ende in Sicht. Wie sieht denn ein Ende aus und was kommt danach?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich ein Buch schreiben, was noch viel mehr Leute kaufen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dieses Thema irgendwie immer eine Rolle spielt bei mir, weil es, weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein furchtbar dramatischer Mensch, aber ich bin nicht religiös. Man sagt immer, man wäre es gerne, aber ich habe viel mit Katholizismus verbracht in Bayern und es hat nichts genutzt und nichts gefruchtet. Deswegen, ich glaube, die meisten wollen auch nicht irgendwie tot sein, sondern die wollen, dass das aufhört, was schlimm ist. und nicht viel mehr. Also wenn man mir sagen würde, ansonsten bist du ein Morphium-Tropf und kriegst eine VR-Brille auf und lebst in einer anderen Realität, würden die meisten wahrscheinlich das vorziehen, weil man natürlich weiß, dass man irgendwie mit selbst und auch anderen wahnsinnig viel antut. Es ist keine Lösung, war es doch nie. Es ist etwas, was man macht, weil die Alternative das Leben nicht machbar scheint.
Vielleicht unterhalten wir uns mal in 15 Jahren und die Ansicht hat sich bis dahin nochmal verändert. Wir werden mal sehen.
Ich hoffe es. Ich hoffe es.
Ronja, eine letzte Frage haben wir immer zum Ende unserer Interviews und zwar dieses Mal auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Es gibt so einen Spruch, der heißt, keine Termine und leicht einen sitzen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, Glück ist das, was einem passiert in Momenten, wo man nicht damit gerechnet hat. Sind auf jeden Fall nicht die großen Lebensereignisse, die sind wichtig, aber Glück ist irgendwie aufzutauchen nach einer depressiven Episode und Straßenmusiker zuzulächeln oder Glück ist zu merken, dass man seine Freunde grob vernachlässigt hat, sie sind immer noch da. Glück ist Liebe erfahren und Zuneigung und geben. Glück ist auch geben und geben können und vielleicht auch zu wissen, was man alles schon geschafft und überlebt hat.
Mhm. Wir danken, dass du uns das Interview heute gegeben hast. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Können das Buch empfehlen, Ende in Sicht und alle Infos auch dazu bei uns im Netz. Ronja, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.